Ja, liebe Geschwister, der Markus hat schon gesagt, das Thema heute ist Frieden, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, weiß ich nicht, wie jeder hierher gekommen ist, ob er Frieden im Herzen hat oder wie es der Markus gesagt hat und wie ich es auch oft erlebt habe, vor so einer Stunde, wo der Teufel nicht ruht und dann tut er uns irgendwas zwischen die Beine schmeißen, dass man ohne Frieden dann irgendwo losgeht. Auch im Alltag ist das oftmals so. Ich weiß also nicht, wie jeder hierher gekommen ist und was einen jeden bewegt und was er eigentlich erwartet. Und was ihm durch den Kopf geht, wenn er dieses Thema hört. Der Friede ist ja besonders angefochten. Wir erleben es jetzt in der Ukraine ganz aktuell. Es gab ja schon vorher viele Kriege, aber die waren weit weg, die haben uns nicht so berührt. Aber jetzt geht es in unsere Nähe. Es könnte vielleicht sogar uns betreffen, wenn unsere Politiker so weitermachen und diesen Krieg weiter schüren, dass es vielleicht so weit kommt, dass wir mit hineingezogen werden. Und dann kriegt man schon Angst. Was wird denn? Aber nicht nur dieser äußere Friede ist angefochten, sondern auch der innere Friede. Es sagt einer ein böses Wort und sofort ist der Friede weg. Bitterkeit steigt auf. Man will das sich nicht gefallen lassen. Oder es reicht schon manchmal ein böser Blick. Ich kann dann einfach dann nicht mehr sehen, den Ekel. Also ich habe schon länger nachgedacht über dieses Thema, nicht erst seit es mit der Ukraine geschieht. Darüber nachgedacht über das Thema Frieden. Was ist Friede? Wie wird Friede? Und wer ist Friede? Wir haben ja hier in Deutschland 75 Jahre wirklich äußeren Frieden gehabt. Und waren wir wirklich dankbar darüber. So eine lange Zeit gab es eigentlich in Deutschland noch nie, wo wirklich äußerer Friede geherrscht hat. Und ich will auch jetzt keinen politischen Vortrag halten über Friede. Wer das gerne tun möchte, da Peter Hane wird es heute bestimmt beim Reicher Kerzelmauer dann ausführlicher tun mit seinem Thema. Er ist ja dann auch prädestiniert dafür. Wird bestimmt ein interessanter Vortrag. Aber manchen Bezug findet man doch immer wieder auch, den man erwähnen muss. Friede ist ein zentrales Thema in der Bibel. Er kommt 237 Mal vor. Und da merken wir schon, wie vielschichtig Friede sein kann und wie Friede gefährdet sein kann. Und von wem Friede kommt und wer Friede hat. Also ein ganz besonderer Stellenwert. Und die Bibel sagt auch ganz eindeutig, Gott ist Friede und er will Frieden. Und sein Sohn Jesus Christus ist der Friedefürst in diesem Universum. Und weil der Mensch von Gott abstammt, der Friede ist, hat er auch diese Ursehnsucht in seinem Herzen, Frieden zu haben, Frieden zu machen. Ja, nicht nur der Mensch ist auf Frieden ausgelegt, sondern auch die ganze Schöpfung. In der Schöpfung herrschte Frieden, Harmonie in und mit der ganzen Schöpfung und mit dem Schöpfer ganz persönlich. Es war das Paradies auf Erden. Und Gott hat über seine Schöpfung gesagt, als alles vollendet war, und siehe, es war sehr gut, alles, was er gemacht hat. Es gab weder Tod noch Schmerz, noch Leid, noch Angst, noch Sorge. Und es waren wirklich sprichwörtlich paradiesische Zustände. Und der Mensch und die ganze Schöpfung war nicht auf Vergänglichkeit angelegt, sondern auf Ewigkeit. auf Ewigkeit angelegt, wie Gott selber ewig ist, ohne Anfang, ohne Ende. Gott hatte kein Ende eingeplant. Und dann ging die ganze heile Welt kaputt. Der Mensch fiel in Sünde. Er übertrat Gottes Verbot von dieser Frucht, von dieser einen Frucht im Paradies. Der Prüfstein für ihn, nicht zu essen, und doch hat er es getan. Er hörte nicht mehr auf Gott, sondern er hörte auf Satan, den Lügner, der von Anfang an ein Lügner ist und ein Rebell und schon im Himmel Rebellion angezettelt hatte und dann aus dem Himmel verbannt worden ist und auf die Erde gefallen ist und nun auf der Erde sein rebellisches Wesen auch durchsetzen will. Die Rebellion gegen Gott. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie Gott. Es war sein Anspruch auch im Himmel. Ich will sein wie Gott. Er war nur geschaffen worden als Engel. Und das war der herrlichste Engel, der Lichtengel. Engel sind geschaffen zum Dienen, dienstbare Geister. Auch um derart willen, die das ewige Leben einmal ererben sollen und können. Er hat sich überhoben und hat die Strafe dafür getragen und hat nun auf dieser Welt sein Unwesen ans Tageslicht gebracht. Der himmlische Friede jedenfalls war mit einem Mal grundlegend zerstört. Der Friede mit den Menschen und mit der ganzen Schöpfung kam unter die Herrschaft des Satans, der der Fürst dieser Welt ist. Das Paradies, der geschützte Ort, der Garten Eden, den Gott angelegt hatte für den Menschen, durfte nicht mehr betreten werden. Er wurde daraus verbannt. Der Engel mit dem zweischneidigen Schwert oder wie es auch eigentlich heißt, mit dem Schwert des sich umwendenden Lichtes. Und deswegen sehen wir das Paradies auch nicht. An das Paradies blieb nur noch eine Erinnerung, eine schöne Erinnerung. Und es ist bis heute ein Traum der Menschheit, das Paradies wieder zu erlangen. Und er will selber errichten, das Paradies, und muss merken, dass er eigentlich nicht in der Lage dazu ist. Er erreicht das Gegenteil, Krieg. Die erste Erkenntnis, die der Mensch hatte nach dem Sündenfall, und es war noch im Paradies, diese Tat war böse. Gott hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, also von der Frucht nehmt, müsst ihr sterben. Und jetzt merkt der Mensch plötzlich, dass er der Stimme des Satans gehört, geschenkt hat, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und jetzt hat er es erkannt, es war böse, was ich jetzt getan habe. Sofort war ihm das bewusst. Und jetzt sind wir auch in den Augen Gottes böse. Der Friede mit Gott war zerstört durch diese Sünde, die sie begangen haben, diese Übertretung des Gebotes. Und die Frucht musste er letztlich dann bis zu Ende auskosten. In 1. Mose 3, 8 bis 11 sagt das die Schrift. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht zu essen? Gleichzeitig mit dieser Erkenntnis, dass das Böse war, was er getan hat, kam auch die Erkenntnis, nackt ist böse. Er hat sich versteckt. Sie haben sich Feigenblätter gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Sie haben sich geschämt. Im Paradies haben sie das nicht gebraucht, sich zu schämen. Sie waren nackt und hatten keine unsauberen Gedanken. Aber jetzt schämten sie sich. Und wenn ich da an heute denke, leben wir in einer so schamlosen Gesellschaft, wo es Mode geworden ist, die Scham abzulegen. Was unsere Jugend heute alles im Internet so angeboten kriegt, den ganzen Schrott und diese ganze unsaubere Sache da, ist wirklich erschreckend. Ich weiß noch, zu DDR-Zeiten nicht mal gab es das, dass man Nacksche in die Zeitung gesetzt hat. Das gab es nicht. Und jetzt im Internet voll davon. Und die Jugend, ja, sie nutzt das auch aus und versaut sich ihre ganze Fantasie damit. Eine schamlose Gesellschaft. Und unser aller Vorsitzender vom Gemeinschaftswerk hat mal in einer Stunde gesagt und hat da viel Gegenwind erhalten: Wenn Heiden Christen wären, dann ziehen sie sich an. Und wenn Christen Heiden wären, hat er aufgehört. Kann sich jeder denken. Und Sigmund Freud sagt zu diesem Thema: Der Verlust der Scham ist das erste Zeichen von Schwachsinn. Der Mensch schämt sich heute nicht mehr, weder nackt rumzulaufen, noch zu lügen, noch andere zu betrügen. Es ist Mode geworden. Aber nicht nur der Friede mit Gott ging verloren und die Harmonie war weg, auch der Friede untereinander war verloren gegangen. Gott sprach: Adam, wo bist du? Gott redet noch mit Adam, obwohl er wusste, dass er versagt hat. Adam, wo bist du? Und ich denke, er hat das wirklich voller Emotion gesagt. Nicht so, wie wir es vielleicht sagen würden: Adam, wo bist du jetzt? Wie wir es manchmal sagen, ne? Wenn jemand versagt hat. Er war auch nicht eingeschnappt, er hat gesagt: Jetzt rede ich nicht mehr mit den Menschen. Adam, wo bist du? Er hat gewusst, wo er war. Aber er hat darauf gewartet, dass Adam vielleicht sagt: Ich habe versagt, ich bin schuldig geworden, vergib mir, kannst du mir vergeben? Ich habe versagt. Und Gott vergibt gern. Und er hat es bewiesen, Jahrhunderte später, dass er uns vergeben hat, unsere ganze Sünde, auch die der ganzen Welt, durch das Sterben Jesu am Kreuz. Dort hat er unsere Sünde wirklich vergeben. Ich weiß nicht, wie Gott reagiert hätte, wenn Adam wirklich gesagt hat: Ich habe versagt, vergib mir doch. Kannst du mir noch einmal vergeben? Hat vielleicht Gott gesagt, wie es auch in der Bibel ist: Ja, ich vergebe dir, aber ungestraft kann ich dich nicht lassen. Und dann lesen wir in der Bibel im 1. Mose 3, Vers 12, wie sich Adam plötzlich rechtfertigt. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt, diese Frucht zu essen. Er weist die Schuld von sich, die Frau, die du mir gegeben hast. Du bist schuld, du hättest dich mir ja gar nicht geben müssen oder brauchen. Obwohl er sich in die Eva vorgestellt worden ist, gefreut hat, endlich Fleisch von meinem Fleisch und sie geliebt hat, plötzlich war diese Harmonie weg. Die hat mich verführt und du hast sie mir gegeben. Die Schuld wird auf Gott geschoben. Und so ist es bis heute. Warum lässt das Gott zu? Aber er hat uns geschaffen als Menschen nach seinem Bilde, mit Verstand und mit Entscheidungsfreiheit. Er wollte keine Marionetten haben, wie uns die Regierenden gerne zappeln lassen am Faden. Er wollte eine freie Entscheidung der Menschen haben, dass sie ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Im Paradies war das so und jetzt war das plötzlich weg. Die Frau, die du mir gegeben hast, sofort Anklage. Und war auch sofort Furcht da. Sie haben sich gefürchtet, deswegen haben sie sich versteckt. Den Gott, der sie geschaffen hat, der mit ihnen geredet hat, sich an ihnen gefreut hat und sie sich an Gott. Plötzlich war Furcht da. Die Frau, die du mir gegeben hast. Mancher Ehepartner wird vielleicht die Frage auch stellen. Ich wäre ganz anders, wenn mein Ehepartner anders wäre. Ob das die Frau ist oder der Mann, die macht mich verrückt. Mit der kann ich gar nicht mehr. Du hättest mir doch eine ganz andere geben können. Mit anderen verstehe ich mich doch auch. Und immer wieder dieser Streit und immer wieder diese Anschuldigung. Du hast sie mir gegeben, wo wir auch eigentlich als Gläubige darum gebeten haben, gib mir den Partner, den du für mich gedacht hast. Und auch in unserer Ehe gibt es diese Punkte, wo man sich reibt, wo man sauer auf den anderen ist. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und ich habe aber gemerkt, wenn der erste Zorn verheilt ist in meinem Herzen, weil sie wieder mich angegangen hat, sie hat eigentlich recht. In den Augen Gottes habe ich versagt. Ich hätte anders handeln müssen. Aber erst hinterher kommt einem das in den Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn der Geist Gottes an einem arbeitet. Und es fällt einem dann schwer zu sagen, jawohl, vergib mir. Da muss man sich ja demütigen. Und denkt, ja, jetzt sitzt du wieder auf dem hohen Pferd oder er. Kennt ihr bestimmt alle, die ihr verheiratet seid. Macht mit keinen einen Bogen. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir das. Ich kann gar nicht dafür. Sie ist schuld. Und letztlich weist er die Schuld von sich. Du bist schuld und die Frau. Ich bin eigentlich ein ganz guter Kerl, aber ich bin leicht verführbar. Auch Böses zu tun. Das war das erste Eheproblem in der Geschichte der Menschheit. Und wir nageln immer wieder auch selber daran, auch wir nach 48 Jahren Ehe. Ich muss es eigentlich so bekennen. Die Werke des Fleisches zogen durch diese Frucht, die sie genommen hatten, sofort in das Herz des Menschen ein. 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir im zweiten Teil, wo es um die Sintflut geht. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf und ich will nie mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Also von da an, seit dem Sündenfall, ist das Trachten des menschlichen Herzens wirklich böse. Kommen die Werke des Fleisches zum Tragen. Die Erbsünde, die wir mit dieser Frucht bekommen haben, die Adam aufgenommen hat. Ich habe das mal so für mich, dieses Gen sündigen zu müssen, hat er auf sich geladen damit, in sich hineingenommen. Und wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir seit dem Sündenfall Sünder sind. In Galater 5, Vers 19 und 20 zeigt es uns auf, wie das aussieht im praktischen Leben. Klar erkennbar sind die Werke des Fleisches, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und dass das in uns liegt, das sehen wir schon, wenn wir Kinder haben wenn sie das erste Mal lügen, weil sie was vertuschen wollen. Man hat ihnen das nicht gelernt, das kennen sie. Aber wir als Eltern merken es, weil sie rot werden. Das erste Mal dabei haben sie nämlich Gewissensbisse. Lügen ist böse, das wissen die auch, aber sie tun es und werden rot dabei. Also, auch wir haben dieses Gen in uns und vererben es weiter. Und auch die Kinder von Adam hatten dieses Gen in sich. Das kommt zum ersten Brudermord. In 1. Mose 4, Vers 8 lesen wir: Da redete Kain mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Genauso wie er Adam gefragt hat. Gott hat immer wieder versucht, dass der Mensch zugibt, dass er versagt hat. Aber selbst auch Kain macht das nicht. Er sagt: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann sagt ihm Gott ganz klipp und klar: Ich weiß, was du getan hast. Ich habe nur darauf gewartet, dass du Buße tust und um Vergebung bittest. Aber du tust es nicht. Du redest dich wieder raus. Gott aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nun sollst du verflucht sein auf der Erde. Gott hat mit Kain auch geredet. Gott redet immer mit uns, auch heute noch. Gott sprach nicht nur und es geschah, sondern er spricht auch heute noch. Sein Wort gilt heute noch und wir haben sein Wort in der Bibel. Und zuletzt sprach Gott durch den Sohn zu uns Menschen, und es ist alles aufgeschrieben, was Gott je gesagt hat. Sein ganzer Wille. Und er spricht aber auch heute noch zu unseren Herzen. Was hast du getan? War das in Ordnung, diese Reaktion von dir? So zu reagieren auf eine Sache, wo der andere eigentlich gar nicht so richtig dafür kann. Du warst missgünstig. Du hast es dem anderen nicht gegönnt, dass er besser angenommen ist, bessere Gaben hat, bessere Gesundheiten. Plötzlich ist es dein Feind geworden. Du kannst ihn nicht mehr leiden, nicht mehr ersehen. So ticken wir Menschen. Und Gott spricht immer auch in unser Gewissen, auch wenn wir an Jesus Christus glauben. Was hast du getan? Und wir dürfen immer wieder kommen. Immer wieder kommen. Wer seine Sünde bekennt, dem wird sie vergeben, sagt die Schrift. So ist Gott treu und gerecht, dass er uns sie vergibt. Und darauf können wir uns berufen. Und deswegen müssen wir immer wieder diesen Weg der Buße gehen. Egal wie lange wir schon mit Jesus gehen. Es passieren immer wieder Dinge, weil der Teufel wirklich uns Fallen stellt, Gruben gräbt und uns zu Fall bringen will, unseren Glauben zerstören. Markus hat schon in der Einleitung gesagt, das Gegenteil von Frieden, das ist Krieg. Man will den anderen überlegen sein. Man will besser sein. Man will den anderen beherrschen. Jesus sagt einmal: So soll es bei euch nicht sein, wie die Welt es tut, dass sie ihre Untergebenen schikaniert und ausnutzt. Der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Und das fällt uns so schwer. Ich hatte schon gesagt, in der kleinsten Zelle der Gesellschaft gibt es Ehekrieg. Und die heutige Generation ist überhaupt nicht mehr belastbar, dass sie Spannungen aushalten kann. Sie rennen einfach auseinander beim kleinsten Konflikt. Die Frau, die du mir gegeben hast, die passt nicht. Ich nehme eine andere. Um vielleicht dann auch zu erfahren, dass die andere auch nicht vollkommen ist. Aber das sagt man dann meistens nicht mehr dazu. Krieg in der Familie. Wer kennt das nicht, da eine große Familie hat, die Spannungen. mit den Kindern, die Kinder untereinander, wo die Eltern meistens mehr leiden als wie die Kinder selber. Wo einfach die Liebe auch in der Familie erkaltet, weil einer besser sein will als der andere und sich nichts mehr sorgen lassen will. Der Krieg unter Nachbarn. Ich habe wohl einen gehört, der einen 3 Meter hohen Zaun errichtet hat, dass er den Nachbarn nicht mal mehr sieht und hört. Und er hat natürlich über den hohen Zaun trotzdem aus Gehässigkeit rüber geschossen dann. Ne? Spannungen, Krieg unter Nachbarn. Und keiner kann in Frieden leben, sagt das alte Sprichwort, wenn es den Nachbarn nicht gefällt. Oder auch Krieg auf der Arbeit. Man nennt das heute Mobbing. Ich mache den anderen fertig. Meine Frau kann da ein Lied davon singen. Dass man fast dran zerbricht oder dass manche sogar ihren Job aufgeben und wechseln. Mobbing. Es ist kein offener Krieg, dass man den anderen körperlich angreift, aber es ist ein Psychokrieg. Ein Psychokrieg, den mache ich fertig. Und dann noch den Krieg unter Völkern. Wir haben es jetzt miterlebt und erleben es noch, wie Völker aufeinander losgehen, wie provoziert wird und wo der andere dann reagiert und keiner gibt nach. Und der kleine Mann muss darunter leiden, weil die Großen sich nicht vertragen können. Und Krieg wird es auch geben bis zum Ende. Ich hatte schon gesagt, wir hatten 75 Jahre Frieden und sind das gewöhnt und sind jetzt entsetzt, dass plötzlich wieder Krieg auch auf europäischem Boden ausbricht. In Matthäus 24 sagt das Jesus selber, es ist also aus seinem Munde, Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht, sehr tut, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere wenden und Königreich gegen Königreich sich erheben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Krieg unter Völkern. Der Fürst dieser Welt hetzt die Menschen aufeinander. Und das wird bis zum Ende so sein, bis Jesus wiederkommt. Und das wird sich noch verstärken. Ich weiß nicht, was wir alles noch erleben werden, wenn uns der Herr nicht vorher holt. Es wird so lang gehen, Kriege, bis Jesus sein 1000-jähriges Reich einmal aufrichtet. 1000 Jahre Frieden. Der Satan gebunden, der die Menschen verführt hat, aufeinander gehetzt hat. 1000 Jahre Frieden. Und das ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es steht in der Schrift, dass er die Völker mit eisernen Stab richten wird. Also das menschliche Herz ist ja trotzdem noch böse. Aber der Verführer ist nicht mehr da. Und trotzdem müssen sie zurechtgewiesen werden, die wieder diese alte Sache immer wieder aufrühren wollen. Friede unter den Völkern. Der Friede zwischen den Menschen ist wirklich verloren gegangen und auch wir haben da dran zu knaubeln. Manfred Siebold hatte mal ein Lied geschrieben, wo es so ungefähr heißt, den Kerl da vorhin, den hab ich's gegeben, den hab ich ganz schön zur Schnecke gemacht. Ich glaub, das werd ich nicht noch einmal erleben, dass einer so einfach über mich lacht. Ich töte mit Blicken, verletze mit Worten, in meinen Gedanken beißt manch ins Gras. Man braucht ja nicht gleich mit Taten zu morden, es macht auch mit Blicken und Wünschen schon Spaß. Kennen wir das? Oder haben es erlebt oder haben es vielleicht sogar manchmal selber gemacht? Aber nicht nur Krieg zwischen den Menschen, sondern auch zwischen den Religionen und den Gläubigen. Ich muss nur daran denken, an den 30-jährigen Krieg. Können wir uns das überhaupt vorstellen? 30 Jahre Krieg, Angst, Vertreibung, Furcht, wann kommt die nächste Welle? Es war ein Religionskrieg, die Katholischen gegen die Protestanten. Auch das gibt's. Und auch heute gibt es noch den Krieg im Kleinen zwischen den einzelnen Glaubensrichtungen. Und auch in der Gemeinde selbst kann es aufbrechen. Wir haben das bei Corona gemerkt. Viele Gemeinden haben sich nicht mehr versammelt. Und viele sind dann weggeblieben, haben gesagt, nee, also wenn sie solchen Zeug machen, dass sie sich das alles verbieten lassen, was Gott gebietet, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Krieg und Spannungen auch unter Gläubigen. Unterschiedliche Erkenntnisse selbst von Brüdern, die auch hier schon standen, die nicht mehr miteinander richtig wirklich kennen. Aber wir leben noch in dieser Welt, und das merken wir immer wieder, wir leben noch im Fleisch, das Vollkommene ist noch nicht. Und das bekommt man immer wieder mit am eigenen Leibe und sieht es auch am anderen. Jesus sagt einmal, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Den Frieden lasse ich euch. Es liegt an euch, wenn ihr Frieden haltet oder auch nicht Frieden haltet. Da greife ich nicht ein. Wenn ihr Krieg machen wollt, dann macht Krieg als Menschen. Wieder alle Vernunft und wieder alles, was Gott eigentlich geboten hat. Aber meinen Frieden gebe ich euch. Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Es muss alles so kommen. Manfred Siebald hat auch noch ein Lied geschrieben, was ich einfach mal vorlesen möchte, was die ganze Sache auf den Punkt bringt. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Im Blick auf dieses Wort. Friede, Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit dir. Nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält. Nicht jene Stille, die den Tod verkündet, da, wo es früher einmal Leben gab. Der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt. Der Friede Gottes will in dir beginnen, du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Meinen Frieden, den Frieden Gottes, gebe ich euch. Wir haben Frieden, wenn wir tun, was er uns sagt, den Frieden mit Gott, denen, die Jesus nachfolgen. Und zuallererst, wenn wir Jesus nachfolgen und in unser Herz aufgenommen haben, dann haben wir als erstes Frieden wieder mit Gott. Den Frieden, der durch den Sündenfall zerstört war. Und dieser Friede ist eine andere Dimension. Den kann die Welt überhaupt nicht mehr verstehen. Nicht mal begreifen, nicht mal erahnen. Der Friede im Herzen mit Gott. Jesaja 53, Vers 4 und 5, können wir lesen. Jesaja 53, 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch ihn haben wir wieder Frieden mit Gott. Er hat die Schuld bezahlt. Der Schuldschein ist zerrissen. Wir können wieder zu Gott Vater sagen. Er ist unser Friede. Dieser Friede ist eine andere Dimension, die der Gottlose nicht begreift, denn es steht in der Schrift, die Gottlosen haben keinen Frieden. Und sie wollen ihn auch nicht. Sie wollen immer das Sagen haben. Gottlose haben keinen Frieden. Sie geben es nur vor, aber im Herzen haben sie ihn nicht. Diesen tiefen Herzens- und Seelenfrieden, den Gott schenkt, denen, die Jesus lieb haben und ihr Leben ihm gegeben haben. Und damit haben sie auch Frieden mit dem lebendigen Gott. Aber nicht nur mit Gott kommt ein Friede in unser Herz, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern auch der Friede untereinander. Es geht in der Ehe los, wo ich vorher gesagt habe, dass Spannungen oft da sind. Unsere alten Brüder haben immer gesagt, Ehe, die drei Wörter, das H ist in der Mitte, der Herr steht zwischen zwei Egoisten. Und das ist wahr. Und ich muss es so bekennen und zu ehrlichen Herzens sagen, wenn wir nicht uns immer wieder unter dem Kreuz hätten treffen können, als Ehepaar, ich weiß nicht, ob wir noch zusammenleben würden. Wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist, dass wir uns gemeinsam wieder hinten ihn kennen und sagen, wir haben beide versagt, Herr, wir brauchen einfach dich. Und wir brauchen auch dich, dass wir unsere Fehler einsehen und korrigieren können. Denn du hast uns zueinander gestellt und prüfst uns auch hier, ob wir wirklich das tun, was du sagst. Frieden auch im zwischenmenschlichen Bereich. Dass man begreift, Jesus ist auch für den gestorben, den ich überhaupt nicht leiden kann, der mir immer wieder in die Karre fährt, auf Arbeit mich fertig macht. Auch für den ist der Herr gestorben. Und die Schwester hat mal das so bezeugt, sie hat einen Lehrer gehabt, der sie immer schikaniert hat zu DDR-Zeiten, weil sie gläubig war. Und da kam natürlich Bitterkeit auf und die kennen wir alle. Und dann ist ihr groß geworden, ich will für den Lehrer beten. Und das Verhältnis hat sich geändert und ihre Bitterkeit hat sie auch ablegen können. Wir haben einen lebendigen Gott, der wirkt und Gebete erhört, wenn wir nach seinen Willen beten. Also, dass wir anfangen, für den zu beten, der uns total quer liegt. Es sind Erfahrungswerte, die wir wirklich machen können. Auch Friede unter den Völkern wird einmal sein. Ich hatte es schon angesprochen im tausendjährigen Reich. Wieder paradiesische Zustände. Können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen. Der Löwe wird beim Lamm liegen und Gras fressen. Und der Roger Liebe hat mal gesagt, weil manche meinen, wir sind schon im tausendjährigen Reich, weil es uns so gut geht, dass wenn sie mal in den Zoo gehen, ob im Leben Gras gegeben wird zum Fressen. Also leben wir noch nicht im tausendjährigen Reich. Gott wird es einmal schaffen, diesen neuen Himmel und diese neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Und es ist wirklich so, dass wir, die wir Jesus nachfolgen und diesen Frieden im Herzen haben, merkwürdige Menschen sind, die sie überhaupt nicht begreifen. Und weil sie es nicht begreifen, fangen sie dann an, uns zu bekämpfen, weil wir auch ein ganzes Stück dann das Gewissen dieser Welt sind. Und das sollen wir auch sein. Und ich habe da ein Wort gefunden vom alten Doser, den ich sehr schätze, wo er schreibt, ein wahrer Christ ist eine merkwürdige Marke. Er empfindet höchste Liebe für einen, den er nie gesehen hat. Er spricht jeden Tag vertraulich zu jemandem, den er nicht sehen kann. Er wartet Kraft der Autorität eines anderen, in den Himmel zu kommen. Entäußert sich selbst, um erfüllt zu sein, gibt zu, dass er falsch gehandelt hat, damit er gerechtfertigt wird, demütigt sich, damit er erhöht wird, ist am stärksten, wenn er schwach ist, am reichsten, wenn er arm ist und am glücklichsten, wenn er sich am schlechtesten fühlt. Er stirbt, damit er leben kann, gibt auf, damit er hat, gibt ab, damit er behalten kann, sieht das Unsichtbare, hört das Unhörbare und weiß, was alles Wissen übersteigt. Und Paulus sagt es einmal einer Gemeinde so, Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unser Wissen übersteigt, bewahre eure Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Bei Jesus Christus, wir können dir nur danken, dass du Frieden gemacht hast am Kreuz, Frieden mit Gott, dass wir wieder Vater sagen dürfen und eine Hoffnung haben auf eine Herrlichkeit in Ewigkeit. Einmal bei dir zu sein im Himmel und nicht in der Hölle zu landen. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, dass es uns gut geht und dass wir auf dieser Erde uns gut eingerichtet haben. Aber wir sollen Sehnsucht haben nach dir, nach dem Paradies, nach deiner himmlischen Herrlichkeit, die du uns einmal schenken willst. Was kein Auge gesehen hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hast du denen bereitet, die dich lieb haben. Und darauf wollen wir sehen, Herr, das wollen wir wirklich im Herzen erwarten. Unseren Blick wegwenden von dieser Welt, die uns so Angst macht und so in Furcht versetzt. Was wird kommen? Herr, du wirst kommen. Und das soll uns erfüllen und uns trösten und stärken und uns getrost unseren Weg gehen lassen. Amen.